Diese Gestaltung ist übrigens auch gar nicht so selten. Die Kombination von dunkleren Hölzern, die als Lineamente fungieren, und von ihnen ausgesparten weißen Flächen wurden besonders in Tempelbauten, wo sie heute noch zu sehen sind, in Kamakura, südlich von Tokio, errichtet. Und zwar in einer Zeit, als das Samurai-Wesen entstand. Und diese Tempel gelten auch, also 12. bis 13. Jahrhundert, gelten auch als typische Beispiele für den Geist des Samuraitums, denn der Geist des Samuraitums war der Zen-Buddhismus. Und in dem Sinne haben also die weißen Flächen hier in der Tat eine Entleerung zum Gegenstand. Das nächste Bild, bitte. Ich komme jetzt zur Gestaltung der Natur. Ich beginne wieder mit der Darstellung von Natur, also im Bild. Wieder bei den Farbholzschnitten. Das ist ein Bild von Toyokuni, nächtlicher Regen am Oyama-Berg nach 1830, also schon ein bisschen ein jüngeres Bild des japanischen Farbholzschnittes. Und ich glaube, man braucht gar nicht sehr viel dazu zu sagen. Keine Tiefe, Lineamente, Schichtung, Schraffur, im Grunde genommen auch nicht, sondern es sind einzelne Linien, die man individuell feststellen kann, die hier den stark herniederprassenden Regen versinnbildlichen sollen. Also gar nicht der Versuch, so etwas wie eine Naturmalerei zu machen, eine Wiedergabe des realistischen Regens zu versuchen. Im gewissen Sinne eine Abstraktion. Und man weiß nicht, was im Grunde genommen im Vordergrund und im Hintergrund ist. Ist es der Regen oder sind es die durchscheinenden Fragmente des Berges? Ich finde ein sehr dafür extremes und sehr deutliches Beispiel. Das nächste bitte. Das ist nun eine ganz bekannte Ansicht von Fuji, von Hokusai. Er hat hier eine ganze Reihe gemalt. Auch hier sieht man, wie papieren eigentlich der Berg erscheint, wie flächig. Er hat überhaupt gar keine Tiefe. Und das entspricht natürlich auch in der Tat dem wirklichen Anschauen. Wenn man den Fuji in der Natur sieht, erweckt er in der Tat auch den Eindruck einer Flächigkeit. Also es gibt auch so eine Art von konkreativer Entsprechung von Naturerleben, von Naturbefindlichkeit, von Naturbeschaffenheit und subjektivem Erleben dieser Natur. Und das nächste Bild, bitte. Das ist jetzt ein sehr frühes Bild. Das ist, glaube ich, ein Stellschirm, ein Paravent. Das ist aus dem Jahre 1053, also viel früher als die jetzt vorhin gezeigten Bilder, auch der Fuji war nach 1830, von Hokusai. Das ist also 800 Jahre früher und man kann im Grunde genommen das Gleiche schon sehen. Es gibt keine Tiefe. Es ist in zarten, flächigen Tönen gemalt. Es gibt Perspektive, aber es gibt nicht einen Willen, der die Perspektive ausnutzt, um eine tiefe Suggestion zu provozieren. Landschaft im Vorfrühling wird dieser Paravent genannt. Und noch einmal ein extremes Beispiel aus der Gegenwart. Das nächste Bild bitte. Das ist ein vor kurzem verstorbener Künstler, Higashiyama Kaichi, der auch im Westen relativ bekannt geworden ist. Das ist das Bild Erster Schnee auf dem Berg Kitayama von 1968. Auch hier sieht man wieder die Gestaltung, die eigentlich eine Schichtung bevorzugt. Es ist ganz leicht eine Tiefe zu verspüren. Die hinteren Bäume sind etwas kleiner dargestellt als die vorderen. Aber das verschwindet fast vor der Dominanz der flächigen Darstellung, denke ich. Ich komme dann jetzt von der Darstellung der Natur im Bild zur künstlerischen Behandlung der Natur selbst. Das nächste Bild bitte. So etwas kennen Sie natürlich alle, der berühmte Zen-Garten. Auch hier finden wir das gleiche Moment wieder. Wir finden den starken Kontrast zwischen etwas Hellerem und etwas Dunklerem. Nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß, aber doch ein relativ starker Kontrast, wo also auch Flächen voneinander abgetrennt werden und wir finden die Lineamente in den gezogenen Kreisen und Geraden. Das nächste Bild bitte. Das ist hier auch dann sehr deutlich. Hier ist es natürlich dann auch der Schatten, der reale Schatten, der die Linie etwas weicher macht, der moduliert. Aber hier könnte man dann auch sagen, wenn man das jetzt so von dieser Seite aus betrachtet, haben wir eben dann etwas relativ weiße Linien neben relativ dunklen Linien nebeneinander. Auch das erweckt den Eindruck von flächigen Schichtungen. Das nächste Bild bitte. Das gleiche nun mit ein bisschen Schnee. Der Japaner liebt es besonders, wenn ein bisschen Schnee fällt, nicht zu viel, weil der etwas mehr Schnee verdeckt dann die Strukturen. Das ist ähnlich wie mit dem Schatten. Der Schnee moduliert natürlich auch dann diese Lineamente und es tritt jetzt nun das Gegenteilige ein. Während der Schatten im vorhergehenden Bild die für die dunklen Flächen, also der Schatten, die Natur für die dunkleren Flächen verantwortlich zeichnete, ist es die Natur jetzt im Falle des Schnees, die für die hellen Partien zuständig ist. Und der Sand, der da noch durchscheint, wirkt als das Dunklere. Auch das wieder ein Zeichen dafür, dass es im Grunde genommen nichts Beständiges gibt. Es gibt, also Linien bleiben nicht unbedingt das, was sie sind. Sie können sich auch verändern und auch die Farbgebung kann changieren, sie kann verändern, Dinge bleiben nicht konstant. Obwohl die Linie derart große Dominanz hat, und sie hat sie ja hier auch, die Linien bleiben im Grunde genommen ja doch in gewisser Weise bestehen, so gibt es dann doch ein Fluktuieren aufgrund von natürlichen Gegebenheiten. Und darüber hinaus natürlich wird der Garten in einem richtigen Zen-Kloster jeden Morgen neu gerecht, also die Linien werden neu gezogen. In dem Sinne haben sie also auch eine Flüchtigkeit. Diese Ambivalenz, diese eigentümliche Ambivalenz von Dominanz und Flüchtigkeit kann man gerade auch an diesen Steingärten sehen, weil einerseits natürlich der Stein für unser Verständnis durchaus etwas, und nicht nur für unser Verständnis, denke ich, etwas durchaus Dominantes, Beharrendes hat, während dann in die Umgebung, in die er hineingefügt ist, in die Natur mit Schatten, mit Schnee, mit wechselndem Licht also, mit Naturereignissen, in ein Umfeld der Flüchtigkeit gelangt. Und in dem Sinne kann man sagen, sind eigentlich auch, wie ähnlich das relativ Dunkle das und das relativ Helle, sind auch zwei Extreme miteinander in Einklang gebracht, nämlich die Dominanz und die Flüchtigkeit. Das nächste Bild bitte. Das ist ein Stellschirm aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das ist auch nur ein Beispiel, um noch einmal die Flächigkeit zu zeigen. Die Regionalisierung. Es geht schon fast in Richtung auf eine dekorative Abstraktion. Links weiß man fast gar nicht, was es bedeuten soll. Ist das ein Busch oder ist das ein größeres Teil einer Gartenarchitektur? Es gibt auch keinen Raum wieder, keinen Hintergrund im Grunde genommen. Der ist monochrom, goldfarben. Und auch der Baum, der noch als solcher zu erkennen ist, durch seine äußere Linie, ist in sich selber eine regionalisierte Topografie, könnte man sagen. Das nächste Bild, bitte. Sie finden diese geschwungene Linie, die wir eben im Bild sahen, auch heutzutage in Gärten wieder. Es sind geschwungene Linien, die vielleicht hier ein bisschen regelmäßig erscheinen, aber das ist nur hier im Ausschnitt so, die durchaus ganz unregelmäßig sind und nach der nächsten Kurve dann in eine ganz andere Richtung weitergeführt werden können. Also hier haben wir auch wieder in der Gestaltung der Natur im Grunde genommen keine Tiefe. Der Blick gleitet über den Vordergrund zwar weg, dann über den Steingarten, endet aber vorläufig schon bei der Hecke in relativ naher Entfernung. Und die Hecke ist etwas derart wie eine Barriere. Also sie lässt den Blick im Grunde genommen nicht in die Tiefe gleiten. Und vollends kommt dahinter dann dieser Bambushain, der dann jeden weiteren Blick in die Tiefe versperrt. Und das, denke ich, ist für alle Zen-Gärten sehr symptomatisch. Ich habe nirgendwo einen gesehen, der das irgendwie anders lösen würde. Eine Betonung der Fläche, auch die Hecke erscheint im Grunde genommen nicht plastisch, sondern ähnlich wie auf dem Stellschirm, den wir da vorgesehen haben, wie eine Fläche, die in sich strukturiert ist, hier durch die Natur, die auch teilweise Durchblicke erlaubt, aber im Grunde genommen so etwas wie eben eine regionalisierte, topologisierte Fläche darstellt. Das nächste Bild bitte. Auch hier nochmal ein Beispiel, wieder ein Wandschirm aus der Edo-Periode, Wandschirm Herbst, gefärbte Blätter, das ist der kleinblättrige Ahorn, der sehr häufig in Japan zu sehen ist, bei uns allenfalls in botanischen Gärten. Und auch hier sehen Sie unten bei diesen, zum Beispiel bei diesen Flächen wieder die Betonung der relativ monochromen Flächigkeit. Und auch die Blätter in sich haben keine Tiefe, sondern sie sind wie aufeinandergelegt. Man hat den Eindruck, wie in einem Album, das sie gepresst hat, und sie liegen alle auf einer Fläche. Das nächste bitte. Und das ist nochmal Higashiyama Kaichi, Neigender Herbst, heißt das Bild von 1975. Und auch das bringt das zum Ausdruck, obwohl hier durch die verschiedene Farbtonigkeit ein gewisser Tiefeneindruck erzeugt ist. Aber ich denke auch, dass hier die Flächigkeit noch vor dem Tiefeneindruck überwiegt. Das nächste Bild bitte noch, das ist, glaube ich, das vorläufig letzte. Das ist ein Beispiel aus der Natur, und man hat selbst in der Natur den Eindruck, dass hier auch, also in der gewachsenen Natur, wo relativ wenig Eingriffe sind, also die Bäume werden im Grunde genommen nicht beschnitten, der Garten wird zwar angepflanzt, aber auch hier hat man den Eindruck, dass eher eine Flächigkeit für das Auge besteht als eine Tiefe. Die schon gefärbten Partien des Ahorns, sie scheinen wie Inseln zu schweben auf dem darunter liegenden Grün, das im Grunde genommen aber eben den Blick auch gar nicht weit in die Tiefe zieht. An dieser Stelle möchte ich ein ganz kurzes Zwischenergebnis formulieren, bevor ich dann noch ein paar ganz wenige Fotografien zum Schluss zeige, auch aus dem japanischen Alltag. Als Zwischenergebnis könnte man vielleicht so viel sagen: Die japanische Räumlichkeit ist durch Aufschichtung von Elementen charakterisiert. Diese Elemente besitzen keine substanzielle Identität, sondern erwecken den Eindruck des Fragilen, das im Moment gebannt wurde, ohne dass dadurch der Charakter des Flüchtigen aufgehoben würde. Die vorgebliche Stabilität von Linien, der Rechteckgestaltung oder der Gärten aus Stein verstärkt diesen Eindruck noch, ohne ihn beseitigen zu können. Vergeblich lehnt sich der Verbund der Rechtecke zum Beispiel mit ihren oft monochromen, leeren Innenflächen gegen das Verfließen dessen auf, was für Augenblicke sinnerfüllt ist. Es gibt hier kein Zentrum, bezüglich dem alles Übrige organisiert wäre. Es besteht nicht der Unterschied von Einheit und Mannigfaltigkeit, kein spannungsgeladenes Abhängigkeitsverhältnis von Teilen zu einem sie noch übergreifenden Ganzen. Die Bewegung, die der Blick bevorzugt im Bild in der Natur, ist hier der Vorbeigang an solchem, das gleichberechtigt nebeneinander steht. Er führt nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Keineswegs führt er geradeaus in die Tiefe. Um nun dieses Prinzip der Schichtung Ihnen noch einmal mit ein paar banalen Beispielen auch vor Augen zu führen, möchte ich Ihnen zum Abschluss noch eine kleine Folge zeigen. Das ist in dem anderen Wagen drinnen. Das sind Beispiele, wie man sie in Japan auf der Straße sehen kann, wie sie einem eigentlich auf Schritt und Tritt begegnen. Zunächst noch ein klassisches Beispiel, ein Tempel auch aus Nikko. Wenn Sie hier die Steinlaternen sehen, die sind also da wie in Reihe und Glied aneinander gereiht, stehen alle nebeneinander und unterstreichen noch vor diesen Säulen und gesparten Zwischenräumen unterstreichen noch diesen Charakter des Geschichteten, den ohne dies der Tempel schon macht, sowohl horizontal wie auch vertikal. Das nächste Bild bitte. Das ist eine Ansammlung von Buddhas, von Bodhisattvas, von Heiligen, die alle ein Esslätzchen umhaben, den also geopfert wird. Und auch hier wieder die Komposition wie fast ganz zufällig. Es sieht aus wie man sonst eher in einem Kaufhaus Sachen arrangieren würde, also nebeneinander gestellt, fein säuberlich sortiert. Aber ich glaube, das geschieht in Japan ganz automatisch. Man könnte sagen, es ist ein bestimmtes Ordnungsschema, das ist es natürlich, aber es wird nicht aus Ordnung gemacht, sondern es geschieht aus diesem tieferen Impetus heraus, den ich versucht hatte, anhand der anderen Bilder etwas deutlich zu machen. Das nächste Bild, bitte. Das ist auch etwas, was man sehr häufig sieht. Das ist mitten in der geschäftigen Innenstadt, kann man auf einen Shinto-Schrein treffen und man tritt ein unter und geht ein unter einem Tor aus Lampions und die sind nebeneinander fein säuberlich aufgereiht und dann noch übereinander geschichtet. Das nächste Bild bitte. Und das ist ein Friedhof, auch wieder mit Bodhisattva-Darstellungen. Auch hier wieder die Schichtung und man hat nicht den Eindruck, dass der Blick hier in die Tiefe gezogen wird, sondern es wird ein Panorama entfaltet. Und jetzt noch ein ganz zufälliges Bild als letztes. Nein, das noch nicht. Ist auch das gleiche nochmal. Eine Wand mit Motivsprüchen. Das ist bei einer Tempelanlage. Das sind Glückwünsche, Segenswünsche, auch alle nebeneinander aufgereiht. Aber das letzte Bild ist ein ganz alltägliches, einfach in einem Museum, eine Aneinanderreihung von Feuerlöschern. Also das geht so weit, dass man den Eindruck hat, es durchdringt einfach die Kultur im Ganzen. Ganz herzlichen Dank. Damit ist die Bilderfolge beendet und ich komme jetzt zum abschließenden dritten Teil. Ich versuche jetzt so ein paar interpretierende Angaben zu geben. Bevor wir nun daran gehen, das aus dem Beispielmaterial aufgedeckte Prinzip der Schichtung zu interpretieren, ziehen wir noch einmal die europäische Räumlichkeit zum Vergleich heran. Und hier muss ich Sie um Verzeihung bitten, wenn ich etwas pauschaliere, denn natürlich könnte man in Europa auch Ausnahmen finden und eine Ausnahme scheint mir die osteuropäische Ikone zu sein, aber das würde ein anderes Thema darstellen. Der Fluchtpunkt, also im westeuropäischen griechisch-abendländischen Kontext. Der Fluchtpunkt konstituiert eine Identität des Blicks, indem er die Mannigfaltigkeit eindeutig organisiert. Alles und jedes ist, was es ist, nur mit Bezug auf ihn. Zugleich ist der Fluchtpunkt eigentümlich transzendent. Wie jeder Punkt besitzt er keine räumliche Ausdehnung, entzieht sich somit der Darstellbarkeit. Und mehr noch. Für die Erfahrung ist er eigentlich nicht einmal ein Punkt, denn ist da nicht einmal ein Punkt, sondern die Umschreibung dafür, dass Linien für den perspektivisch sehenden Blick in der Ferne zusammenlaufen. Dort, wo der Blick an Sehkraft verliert, entsteht der Eindruck einer Berührung der Linien. Dieser Eindruck konstituiert die Grenze des Blicks, den Horizont. Der Horizont ist darin Grenze, dass der Blick in ihr kulminiert. Grenze besagt, bis dorthin kann ich noch sehen. Er ist aber auch Grenze, die vom Fluchtpunkt definiert wird. Denn dieser überschreitet sie, sofern er durch Erfahrung nicht einzulösen, also nicht zu schauen ist, zugleich aber als so der Erfahrung entzogener, alle Erfahrbarkeit in dem Raum ordnet, den er eröffnet. In diesem Sinn markiert er eine absolute Transzendenz, eine Identität, die auch die Zeitlichkeit all dessen begründet, was sich in dem von ihm eröffneten Raum befindet, die selbst aber nicht in dieser Weise zeitlich ist. In der europäischen Entdeckung der Tiefe konstituiert sich der Gegensatz einer göttlichen Essenz und einer von ihr abhängigen relativen Welt. Das Raumschema dieses Blicks bleibt noch dort bestehen, wo, wie in der europäischen Neuzeit, die Verhältnisse allmählich umgekehrt werden, dort, wo die Absolutheit in den Blick selbst verlegt wird. Die säkularisierende Subjektivierung des Blicks identifiziert diesen mit dem Ordnungsschema, der sein Regelwerk nun von der Absolutheit der Subjektivität aus, der Mannigfaltigkeit des Seienden, überstülpt. Eine solche aus einem Denken der tiefen Räumlichkeit entsprungene Dualität von Einheit und Mannigfaltigkeit mit ihrem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis scheint in der japanischen Räumlichkeit mit ihrer Betonung der Breite keinen Ort zu haben. Das die Breite betonende Prinzip der Schichtung erweckt mit seinem Konzept des Nebeneinanderstellens eher den Eindruck, als würde es überhaupt keine Einheit geben. Doch dieser Eindruck, meine ich, täuscht. Es gibt so etwas wie Einheit. Man darf nur nicht den Fehler begehen, diesen Befund im europäischen Sinn zu interpretieren. Auch in der japanischen Kultur gibt es ein das mannigfaltige vermittelndes Konzept, das analog wie in Europa die Räumlichkeit des Blicks auf einer ihr gleichsam noch vorgelagerten Ebene allererst konfiguriert. Analog wie in Europa griechisches Denken aus den Anfängen der Feldmesskunst ein metaphysisches System mit seiner Dualität von Essentia und Existentia entwickelte, religiös umbildete und schließlich säkularisierte, verdankt die japanische Räumlichkeit ihre Ausformung ebenfalls einer tiefen Dimension, derjenigen des Zen-Buddhismus. Wenn in japanischer Kultur eine solche postulierte Einheit in Anführungszeichen in der Tat besteht, müsste sie auf diese oder jene Weise in Erscheinung treten. Und sie zeigt sich in der Tat in einer Atmosphäre, einer Aura, in einer gewissen Tönung. Die Redeweise von Tönung soll darauf hinweisen, dass es sich dabei nicht um ein identisches im westlichen Sinne handelt. Es geht um ein das viele kaum sichtbar vermittelndes Medium. Eine Andeutung davon vermittelte der Schriftsteller Tanisaki Junichiro, wenn er von der fundamentalen Rolle spricht, die der Schatten in der japanischen Ästhetik spielt. Was ein Schatten ist, wissen wir alle. Im westlichen Verständnis spielt der Schatten meist eine sekundäre Rolle, führt im wahrsten Sinn des Wortes ein Schattendasein. Er ist hier Begleiterscheinung des Lichts, hinterherhinkendes Alter Ego seines Herrn. Die japanische Bezugnahme auf den Schatten ist dies alles nicht, meint den Schatten weder in einem sekundären noch in einem überhaupt abhängigen Sinn, sondern den Schatten selbst. Der Schatten besitzt aber auch hier Eigenschaften, die ihm jede Eignung zur Identitätsorganisation im westlichen Sinn nehmen. Er ist uneinheitlich, mal weniger oder mal mehr verschattend, und er ist flüchtig, mal hier, mal dort und nie zu fixieren. Und doch ist er stets auf irgendeine Weise präsent. Denken wir den Schatten also als den Hauptakteur, so ist er immer da, aber seine Präsenz ist äußerst fragil, ohne dass diese Fragilität ihm seine Präsenz nähme. Ja, sie schwächt diese nicht einmal ab. Der Schatten ist nicht weniger präsent, als es die Dinge sind, die er in diffuses Licht taucht. Tanisakis These lautet, dass der Schatten den japanischen Blick grundiert. Daher liebe der Japaner es, in das Halbdunkel seiner traditionell angelegten Räume einzutreten. Das breit heruntergezogene Dach halte schon einen Großteil des Lichts fern, das zudem durch die mit Reispapier bespannten Türfronten gefiltert werde und das des Weiteren in den matt gerauten Sandwänden der Innenräume keine Gelegenheit mehr erhalte, in dem Rest, der ihm noch verblieben ist, reflektiert zu werden. Für den japanischen Blick gibt es also nicht nur nicht den Kontrast von Licht und Finsternis, sondern der Schatten als fragiles Gemenge von Helligkeit und Dunkelheit modelliert allererst das, was ist, die Welt. Die Vorliebe für das Tonige, das der Schatten ist und das er alle mitteilt, ist in Japan überall zu verspüren, auch in der klassischen Vorliebe für sogenannte getönte Farben. Wie in der Dominanz der Tönung keine Dichotomie von Licht und Finsternis, kein im Identischen nachträglich aufgehobener Gegensatz von Einheit und Mannigfaltigkeit aufbricht, so gibt es in ihrem Fall auch nicht den Gegensatz von Zeit und sie, die Zeit, ermöglichendem Grund. Wie Schatten ihre fragile Präsenz besitzen, vorüberhuschen, so verfließen für den Blick die Bilder. Ukiyo-e, die japanischen Farbholzschnitte, sind Bilder der fließenden Welt. Sie halten, was nicht festzuhalten ist. Was besagt dann aber dieses Halten? Die Vorliebe für das Dämmerlicht, für den Schatten, für die Labilität des Gegenwärtigen meint keineswegs ein Verfließen im Sinne eines kontinuierlich Verströmenden. Das flüchtig Präsente definiert sich hier weder in Abstand zur Idee eines absolut Präsenten, noch ist es feste Form in einem gleichsam mechanischen Ablauf. Es ist fragil, vor allem in dem Sinn, dass es nicht immer, vielleicht gar nur sehr selten glückt, das Da, diesen exklusiven Moment erfüllter Zeitlichkeit, in seiner Flüchtigkeit zu halten. Das Halten besitzt in diesem Glücken seine Grundlage. Das Glücken hängt konkretiv ebenso vom Blick ab wie von dem, was ihn selbst trifft. Es ist Entschlossenheit und Widerfahrenes in einem. Es glückt, wenn es gelingt, labile Präsenz im Nu zu erfahren, für einen Augenblick das Paradox zu vollziehen. Und das Glücken wird zum Halten, wenn es in eins damit gelingt, diese Erfahrung in einem Außen ihrer selbst zu präsentieren, das heißt, sie ästhetisch werden zu lassen. Diese ursprünglich dem Zen und seinem Erleuchtungs-Satori-Erlebnis entspringende paradoxe Ergreifung des Da liegt der japanischen Mentalität zugrunde und spiegelt sich in ihren ästhetischen Phänomenen. Die Bilder der fließenden Welt, die Anlage und Ausstattung der Innenräume, die Gartenkunst, zeugen von jener konkreativen Ergreifung des Da. Was sie sind, sind sie, sofern sie die glückende Ergreifung in ihrem jeweiligen Medium haben. Ohashi Ryosuke erläutert dies mit dem Begriff des Kire, was so viel wie Schnitt besagt. Denken wir an die Linien. Abgeschnitten wird gerade jedes Verfließen im Sinne eines zeitlich kontinuierlichen Verlaufens. Der Schnitt stellt mich unvermittelt in das Da und dieses in mich und zeigt zugleich diese Umstellung. Vielen von Ihnen wird wahrscheinlich dieser berühmte Koan-Spruch bekannt sein, der von Meister Gutei erzählt wird. Meister Gutei hatte die Angewohnheit, dass er immer, wenn er etwas gefragt wurde, lediglich den Finger gehoben hat. Und das hat einer seiner Schüler gesehen und gedacht, aha, so einfach ist das, die Erleuchtung zu bekommen. Also er hat ihn nachgeahmt. Und er hat, als Meister Gutei ihn etwas gefragt hatte, den Finger gehoben. Und Meister Gutei sprang ihm nur zu und schnitt ihm den Finger ab. Und einige Momente später kam der Schüler zurück. Er wurde wieder etwas gefragt und wie eine Reflexbewegung wollte er wieder den Finger heben, aber da war kein Finger mehr. Und in dem Moment soll er die Erleuchtung bekommen haben. Ich glaube, dieses Koan verdeutlicht sehr schön, was Kire, was der Schnitt besagt und die Negativität, die damit zusammenhängt. Um diese besondere Zeitlichkeit des Da noch genauer zu verstehen, kontrastieren wir sie nochmals mit der europäisch verstandenen Zeitlichkeit. Der europäisch aufgefasste Moment ist flüchtig in Relation zu einem als absolut angesetzten Bezugspunkt. Diesem als außer der Zeit liegendem, überzeitlichem, wird eine absolute Präsenz zugesprochen. Die absolute Präsenz ist damit zwar allem Innerzeitigen entzogen, von diesem her jedoch durchaus im Blick. Als derart sichtbare Entzogenheit ist sie Maßstab für den flüchtigen Moment, der im Vergleich zu ihrer Ewigkeit vergänglich ist. Das abgeschnittene Da in japanischer Auffassung ist demgegenüber kein Relationsbegriff. Also man darf keinesfalls zum Beispiel die Steingärten als ein Symbol für die Welt deuten. Das ist kein Symbol, das für etwas steht, sondern das ist die Welt selbst. Das Da ist nicht fragil in Bezug auf ein anderes. Es ist selbst ein eigener absoluter Bezugspunkt. Es ist absolut, weil in ihm, in seinem zeitlichen Nu, alles andere ex negativo aufscheint. Indem der Schnitt den kontinuierlichen Zeitigungsverlauf durchtrennt, hebt er das Da heraus und zeigt es allererst als ein solches, das in einer Kontinuität einem Verbundensein mit allem stehen kann, welches Verbundensein hier aber gerade unterbunden ist. Erst die Unterbindung hebt all das, was im Nu nicht da ist, sozusagen als sich selbst präsentierenden Schatten mit und in die Einzigkeit des Da. Der Schatten kündet also in der Fragilität des Da nicht nur von dessen Flüchtigkeit, sondern genauer auch von allem, was nicht da ist. Und dieses Nicht-Da besitzt in der Präsenz seiner Negativität einen völlig anderen Charakter des Entzugs als die sichtbare Entzogenheit im westlichen Sinn. Es ist nicht da, da. Also präsent, aber in Negativität. Und weil es in Negativität präsent ist, ist es unsichtbar und kann einem Blick nie gefügig sein. Die fließende, nicht zu fixierende Tönung des Schattens besagt also ein Mehrfaches, dass ein natürliches Zeitempfinden abgeschnitten, jegliche Kontinuität durchbrochen ist. Dass die solche Art abgeschnittene Präsenz selbst flüchtig und in ihrer Fragilität herausgehoben ist, dass sie auf nichts hinter sich verweist, weder auf einen Lichtquell noch auf eine Dunkelheit als einen Schattengrund des Schattens, dass sie aber zugleich alles andere im Modus des Nicht-Da in die Präsenz hebt. In all dem stellt die Tönung nicht Einheitlichkeit, keine Homogenität her, weder im Da selbst, denn dieses ist ganz nur für sich, noch in den singulären, unvergleichlichen da im Plural, weil es streng genommen keine Pluralität von Damen gibt. Sie sind unvergleichbar. Noch in Bezug auf einen Maßstab außerhalb, denn einen solchen gibt es hier ebenso wenig wie ein Außen überhaupt. Der Schatten im Verständnis japanischer Ästhetik ist somit nicht übergängig, er ist nicht ein Horizont, nicht der Hof einer Gegenwart, der diese an andere Gegenwarten vermitteln würde. Er ist die Erscheinungsweise des Gegenteils hiervon, Ausdruck einer Aufhebung des Bodens unserer Erfahrungen. Diese Aufhebung erlaubt es, den Umriss, die Grenze unseres Erfahrungsumfelds in Rechnung zu ziehen, also seine Verabsolutierung zu unterbinden. Und diese Unterbindung ermöglicht es, andere Erfahrungshorizonte dem unseren an die Seite zu stellen. Diese Um- und Begrenzung eines zunächst natürlich ausgelebten Horizontes, die der japanischen Ästhetik zugrunde liegt und ihr jenen unverwechselbaren Charakter verleiht, ist somit das ausschlaggebende Moment dafür, dass die europäische Dichotomie von Universalität und Relativismus als Modell für japanische Welteinstellung nicht taugt und dass diese eine eigene Struktur des Verhältnisses von Einheit in Anführungszeichen und Mannigfaltigkeit ausgebildet hat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld. Es ist doch etwas spät geworden. Ganz herzlichen Dank.